Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite her. Schön, hier sein zu dürfen. Schön, euch wiederzusehen. Die meisten von euch zumindest, die ja auch auf der Gemeindefreizeit dabei waren. Einfach schön. Auch ein altes, nicht altes vom Alter her, sondern ein altes Gesicht von Kia wiederzusehen, nämlich die Sabine. Genau. Wir haben auch schon ein bisschen Geschichte miteinander hinter uns. Ich begrüße auch die, die jetzt nicht hier sein können oder wollen oder ja, wo zu Hause sein müssen. ja, ich begrüße euch auch zu Hause, wenn ihr zuhört oder in der Kur oder wo auch immer ihr sonst seid. Gut, dass wir heute die Möglichkeit haben, das Wort nicht nur in Schriftform und so persönlich weiterzugeben, sondern auch über den Äther zu schicken. Ja, liebe Birgit, Thema. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, am Thema anzuknüpfen. Von der Gemeindefreizeit. Ich weiß, wir hatten mal drüber gesprochen, aber ich habe inzwischen doch tatsächlich ein anderes Thema bekommen für heute Morgen. Leben wagen. Und wenn man das geschrieben sieht, dann ist das einmal das Leben wagen, ich wage mich etwas. Und das andere ist wagen mit zwei A geschrieben. Das Wort gibt's gar nicht, aber kommt von abwägen. Ja, also ich würde es gerne heute so nennen. Das Leben, können wir es wagen oder müssen wir abwägen, wie wir mit dem Leben unterwegs sind? Schon ein bisschen komisch, gell? Aber so kam es mir damals, als ich eine ganz bestimmte Bibelstelle in den Blick bekam und da dachte ich, das ist schon mutig, wenn man diese Bibelstelle hört und dann sagt, ja, so will ich das machen. Es geht um Jesaja 58, aber dazu komme ich nachher erst. Leben wagen. Was ist das Leben denn? Unser Leben ist halt das, was wir leben. Wir leben es und das ist unsere Aktivität, das ist unser Aufstehen, zu Bett gehen, das ist unser Essen und Trinken. Das ist das Leben, das wir anderen auch zeigen, das sichtbar ist. Aber es gibt ja noch so viel mehr als dieses körperliche Leben, das wir kennen. Leben ist was ganz Tolles und solange es mit Gesundheit einhergeht, da freuen wir uns alle. Dann kann es pulsieren, da kann was sprühen, da kann es fordernd sein, aber auch sehr spannend. Es kann manchmal auch belastend sein, aber wir leben, wir spüren noch, dass wir leben. Wie heißt es so schön, wenn du nichts mehr fühlst, dann bist du tot. Genau. Leben bedeutet atmen und atmen bedeutet Tag für Tag erleben dürfen. Und Leben ist, wie wir wissen, ein Geschenk. Wir können es nicht machen. Wir können Leben nicht machen, auch wenn heute vieles ausprobiert wird, wie Leben hergestellt werden kann. Ich habe den letzten Bericht im Fernsehen gesehen von einer Frau, die beschlossen hat, irgendwann Mutterschaft zu leben, ohne Mann, ohne irgendwas, hat dann mit 33 ihre Eizellen einfrieren lassen, um dann mit 40 irgendwann sie besamen zu lassen und hat dann eine Tochter bekommen und hat ein Buch darüber geschrieben, dass es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, Kinder zu kriegen und auch Kinder großzuziehen und eine davon ist neben zwei Frauen und zwei Männern und Mann und Frau eben auch alleine als Frau ein Kind hochzuziehen. Und da gibt's ein Buch so dick. Und ich dachte, Herr, was lässt du nur zu? Die hat eine Tochter bekommen. Ja, der sollte man so schnell wie möglich erzählen, wie sie ins Leben gekommen ist. Berechnet, eingefroren. Und dann irgendwann, wenn es ins Leben gepasst hat, geboren. Das müsst ihr euch vorstellen. Es ist ein berechnetes Leben. Ja. Meine Eltern haben mich damals auch geplant. Die haben geheiratet und waren so arm, dass sie gesagt haben, wir können jetzt noch keine Kinder kriegen. Und 5 Jahre später, da konnten sie es sich leisten. Und dann kam ich auf die Welt. Wisst ihr, das ist schon schön. Und das ist auch logisch, oder? Und verständlich. Man kriegt dann Kinder, wenn man sich's leisten kann. Aber das macht was mit einem. Ich bin trotzdem froh, dass ich am Leben bin und dass ich dieses Leben leben darf und dass meine Eltern so mutig waren. Wenn man das Leben wagt, dann kann das sehr herausfordernd sein. Da kann ganz viel dahinter stecken. Ein Leben auch wirklich zu wagen. Wage ich es oder lebe ich einfach nur so in den Tag? Traue ich mir etwas zu? Wir haben gerade gesungen, You Say, ist ein Lieblingslied von mir. You say, was ich bin. Du sagst mir, wer ich bin und was ich bin. Glaube ich das? Traue ich mir das zu? Kann ich da vorwärts gehen? Bin ich da mutig? Riskiere ich manchmal etwas? Wage ich es, dieses Leben auch wirklich zu leben? Oder habe ich mich aufgrund vieler Erfahrungen schon zurückgezogen? Leben wagen bedeutet, ich muss mich überwinden, manchmal etwas zu tun. Ich muss Schritte gehen und ich weiß jetzt gar nicht mehr, du warst es, glaube ich, er führt mich an Orte, wo ich gar nicht hin will. Oder wo ich gar nicht weiß, was mich erwartet. Naja gut, da kann ich ja, da bin ich ja dann noch gespannt. Aber wenn ich schon weiß, da will ich eigentlich gar nicht hin, dann riskiere ich es trotzdem. Überwinde ich mich, obwohl ich schon ganz andere Erfahrungen gemacht habe, trotzdem neue Schritte zu gehen. Manchmal muss man sich auch ein bisschen was erdreisten, erkühnen, anmaßen. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen mal drüber gehen. Ja, dann eckt man womöglich irgendwo an. Aber du kommst nur zum Ziel, wenn du tatsächlich auch mal kühn bist. Bedeutet ja nichts anderes wie mutig sein. Und wir haben es wahrscheinlich auch schon erlebt, dass wenn wir Leben gewagt haben, dass wir uns dann manchmal verstiegen haben. Eine falsche Stelle. Falsch abgebogen sind. Doch nicht da angekommen sind, wo wir das gerne wollten. Deswegen muss man immer wieder im Leben abwägen. Wo gehe ich jetzt lang? Was will ich eigentlich? Wie komme ich vorwärts? Was ist denn mein Ziel? Wir müssen abwägen, heißt sowas wie ermessen. Ich muss es ermessen können, was es bedeutet, wenn ich in meinem Leben den und den Schritt gehe. Ich muss manches durchdenken und bedenken, einschätzen können. Gegenüberstellen und auf eine Waage legen. Was bringt es mir? Ist es das wert oder ist es das nicht wert? Immer wieder müssen wir uns auch hinterfragen, um dann zu überlegen, was will ich und was will ich nicht. Und jetzt komme ich zu dieser Bibelstelle, die ich mitgebracht habe. Das Leben wagen anhand von Jesaja 58. Und ihr kennt diese Bibelstelle alle. Das ist so. Das haben sogar die Öko-Aktivisten und die Weltretter so auf ihrem Programm. Da steht dann nämlich, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Und wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern auf ihn zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Amen. Mehr brauche ich nicht sagen, oder? Alles klar, alles gut. Ja, die meisten bleiben bei Vers 7 hängen, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind. Biete ihnen ein Dach und kleide sie und entzieh dich nicht. Was steht davor? Davor wird drüber gesprochen, übers Fasten. Und dann sagt Jesaja, das ist ein Fasten, an dem Gott Freude hat. Nämlich, dass du Gefangenen die Fesseln löst und dass du niemand unterjochst, sondern die Unterjochten aus ihrer Grube rausholst. Das ist ein Fasten, wenn du dem Hungrigen dein Brot brichst und sie, die im Elend sind, ohne Obdach, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Das ist das Fasten, das Gott gefällt. Ich will gar nicht übers Fasten reden, aber mich fasziniert es, dass das im Zusammenhang steht. Fasten heißt nicht, sich zurückziehen, sich allem entziehen, das kann es auch heißen, die Gegenwart Gottes genießen, sondern Fasten heißt wirklich auch alles das, was wichtig ist für Jesus bzw. für Gott, das zu tun, das ist auch ein Fasten. Das liegt mir viel mehr als nichts zu essen, gebe ich ganz ehrlich zu. Oder? Wir haben gerade auf der Nordalp einen kleinen Hauskreis mit 7 Leuten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die in den Speisesaal reinkommen und jedes Mal sagen, oh, Wisst ihr, da stehen so kleine Platten mit Wurst und Käse und alles, was ihr so hattet, haben die so. Und die sind so glücklich und essen wie die Scheunendrescher. Und mir geht das Herz auf da dabei. Ich finde es einfach prima. Also, so viel Ausflug zum Essen. Brich dem Hungrigen dein Brot. Also ich habe euch jetzt die Luther-Übersetzung vorgelesen. Es steht in der Elberfelder ganz ähnlich drin. Hier wird davon gesprochen, was wir tun sollen, wenn wir unterwegs sind mit Gott und wenn wir anderen Menschen begegnen. Ich möchte dieses Thema Leben wagen einfach in drei Abschnitte teilen. Was gilt es zu tun? Da sind wir mal froh, wenn wir wissen, was wir tun müssen, gell? Dann können wir was schaffen. Welche Konsequenzen hat das dann für mich? Das ist der zweite Punkt. Und der dritte wäre, gibt es Schritte, mutig zu leben und Neues zu wagen? Beginnen wir von vorne. Was gilt es zu tun? Ganz einfach. Brot an Hungrige verteilen. Das ist eine unserer leichtesten Übungen, wenn wir dann irgendeinen Hungrigen finden, gell? Ein Dach über dem Kopf dem Elenden zu geben und ihn ins Haus zu führen, Gastfreundschaft, Sorge, Schutz, Fürsorge anzubieten. Auch das gelingt uns, glaube ich, wenn es sein muss, relativ gut. Kleider für Nackte. Wenn du einen nackt siehst, sollst du ihn bekleiden. Das bedeutet, ihm Schutz und Wärme, Geborgenheit zu geben, aber auch Würde und Wertschätzung. Wir wissen, Kleider machen Leute. Und dann kommt der vierte Punkt. Ja, das ist dann mit dem Tun schon ein bisschen schwieriger. Entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Also entzieh dich nicht deinem Nächsten, deiner Familie und deiner Verwandtschaft. Jo, da knabbere ich dann doch immer wieder dran und denke, muss das sein? Ich habe dann so Nächste, mit denen ich gerne unterwegs bin. Ich habe dann Familie, mit denen ich gerne unterwegs bin und denen ich mich auch niemals entziehen würde. Und dann habe ich Familie, sowohl die fleischliche wie auch die christliche Familie, wo ich sage, ja, hat sich nicht ergeben, gut so. Hier steht drin, entzieh dich nicht. Entziehe dich nicht. Achte diese Gemeinschaft. Erachte sie als wertvoll. Du musst ja nicht dicke Freund sein mit Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins oder wem auch immer, Schwager, Schwägerin, wenn es nicht geht. Aber entzieh dich nicht. Und ich habe das jahrelang geübt, indem ich mich nicht entzogen habe. Ich bin immer wieder auf einen gewissen Geburtstag gegangen, wo ich dachte, das muss ich nicht haben, das brauche ich eigentlich nicht. Ich bin trotzdem hingegangen. Und sie haben gespürt, obwohl sie mir gegenüber ganz komisch waren, dass ich mein Herz nie zugemacht habe. Ich glaube, das bedeutet es, sich nicht zu entziehen. Das heißt nicht, dass ich zwischen den Geburtstagen jede Woche angerufen habe oder dass ich sie öfters eingeladen habe. Garantiert nicht. Aber ich habe mich nicht entzogen. Ich habe mich nicht verschlossen. Ich habe ihnen auch nicht signalisiert, mit dir will ich nichts zu tun haben. Dann, wenn es dran war, dann habe ich das gemacht. Und so mache ich es bei vielen Menschen. Und ich weiß, ich muss nicht mit jedem dicke Freund sein. Auch nicht unter den Christen. Muss ich nicht. Gut so. Ja, so ist es. Also, was können wir tun? Alles, was Menschen zum Leben brauchen, zum Leben, das Leben. Und wir haben jetzt hier vordergründig mal so dieses weltliche, irdische, organische Leben. Das können wir tun. Brot verteilen, ein Dach bieten, Kleider anziehen und einfach auch mal da sein. Aber das ist ja noch viel mehr. Da ist ja, glaube ich, noch ganz viel mehr gemeint. Ich weiß nicht, ob Jesaja damals viel mehr gemeint hat. Aber Gott hat mir inzwischen gezeigt, wir sind ja schon weiter. Wir gehen ja ins Neue Testament. Das heißt, ja, da ist ja noch viel mehr dahinter, wenn wir Brot verteilen sollen. Erstmal lesen wir das so und dann denken wir, okay, naja, mal gucken, wo es sich ergibt. Das können wir tun. Wenn wir das verstanden haben, dass wir so etwas tun sollen, dann hat das ja Konsequenzen für uns. Jetzt komme ich aus einer Geschichte raus, wo ich sage, okay, ich gebe gern, was ich habe, aber ich habe ja nichts. Ich gebe gern, was ich habe. Also ich kann gerne meinen Kaffee kochen, aber wenn es ans Opfersammeln ging, da habe ich immer gesagt, ich gebe meine Arbeitszeit, Opfer kann ich nicht einsammeln lassen. Also ich habe keins, ich habe ja nicht mal Geld. Ja, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, von meiner Not, Mangel zu haben. Ich habe meine ganze Wanne Tomaten geschenkt gekriegt und habe gedacht, wow, super klasse. Ich habe ja keinen Garten, keinen Balkon, kein Nix, aber eine ganze Wanne Tomaten geschenkt gekriegt. Und habe meiner Mutter auch was mitgenommen. Genau 1 Kilo davon. Das war so viel von einer Wanne. Und ich habe irgendwann festgestellt, ich kann ihr nicht mehr geben, weil dann habe ich ja nichts mehr. Schwierig, gell? Und das habe ich lange Zeit gelebt, diesen Mangel. Ich habe ja nichts. Wenn ich dir was gebe, dann habe ich nichts mehr. Also gebe ich dir nur ein bisschen. Und wenn ich so eine Tüte Äpfel habe, ich gebe mal lieber nur einen Apfel ab und dann sind mir die Äpfel unten drin verschimmelt, weil ich so geizig war und sie nicht hergegeben habe. Also ich habe über Jahre gelernt, wo ich herkomme und was passiert. Also ich teile gern das Brot mit dir, aber nicht zu viel. Weil dann habe ich ja nichts mehr und morgen habe ich nichts mehr. Da bin ich so ein bisschen wie der Kornbauer. Nur alles in die Scheunen sammeln, damit ich morgen noch genügend habe. Menschlich gesehen ist das nachvollziehbar und ich glaube, das kennt jeder von uns so ein Stückchen. Ich gebe immer nur ein bisschen das, was ich mir gerade so erlauben kann. Gott sagt aber, du kannst ruhig mehr geben. Brich einfach, teile einfach, gib her. Es wird dir ja nicht mangeln. Also wir brauchen nur die Bergpredigt zu lesen. Es wird dir nicht mangeln. Was sorgst du dich um den morgigen Tag? Die Vögel haben auch morgen was zu fressen. Ja? Brauchst du dich nicht sorgen. Wenn du heute hergibst, wirst du morgen wieder genügend haben. Ihr seid doch viel mehr als die Vögel. Ja. Wissen tun wir das alle. Üben tun wir es noch wahrscheinlich. Rentiert sich denn das Ganze überhaupt mit dem Teilen? Rentiert es sich denn überhaupt mit dem fürsorglich sein? Habt ihr das gehört, was danach steht nach diesen Versen? Da steht, wenn ich das befolge, dann steht da, dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte. Dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte. Mein Licht in der Dunkelheit wie die Morgenröte. Boah. Sprich, die Kraft der Schöpfung, das, was Gott geschaffen hat, die Schöpfung des Lebens, diese Kraft, dieses Licht leitet und behütet mich und bricht hervor, wenn ich tue, was Gott am Herzen liegt. Und wenn ich nicht nur auf mein Leben achte, sondern auf das Leben anderer auch. Mein Licht, sein Licht in mir. Und der Wochenspruch diese Woche ist, seid Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das bricht hervor, wenn wir anfangen zu tun, was Gott von uns möchte. Und dann heißt es noch, deine Heilung wird schnell voranschreiten. Einfach so. Ohne dass jemand betet. Ohne dass ich irgendeinen großen Gottesdienst besuche. Du wirst heil werden, wenn du tust, was Gott möchte. Dann wirst du heil. Wisst ihr, das ist nicht immer Heilwerden am Rücken, im Knie. Das ist nicht immer Heilwerden von MS oder Sonstiges. Das ist ein anderes Heilwerden. Du wirst hier heil werden. Du wirst den Frieden nehmen. Hermann hat es vorhin vorgelesen, Friedenboten sein von den Bergen her. Jawohl, aber das ist nicht der Friede, den die Welt denkt, dass die Kriege aufhören, sondern das ist der Friede, der in meinem Herzen wohnt. Herrlich. Wunden werden geheilt. Wunden, die uns Menschen geschlagen haben. Wunden, die wir haben, weil unsere Eltern so und so mit uns umgegangen sind. Wunden, die wir in den Gemeinden erlebt haben. Diese Wunden werden geheilt, wenn wir anfangen, das zu tun, was Gott möchte. Und dann heißt es noch, deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Seine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Er hat mich gerecht gesprochen. Es herrscht das Recht Gottes. Und das zieht vor mir her. Ich muss mich nicht dauernd rechtfertigen. Ich muss nicht dauernd sagen, wie gut ich bin. Ich muss nicht dauernd sagen, warum ich was tue oder nicht tue. Das zieht mir voran. Im Tun sehen die Leute das und im Tun merken sie, da ist eine andere Gerechtigkeit dahinter, ein anderes Recht. Das ist so wie die Wolkensäule vor dem Auszug in Ägypten. Ein Zeichen seiner Leitung, ein Zeichen seiner Zugehörigkeit. Seine Gerechtigkeit wird vor mir hergehen und jeder wird sehen, die Grit, Aber es ist nicht meine Gerechtigkeit. Es ist seine. Es ist seine Leitung. Es ist seine Führung. Und dann gibt's ja noch das dahinter. Dann heißt es, die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Das heißt, wenn ihr hinter mir herguckt, werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Richtig? Wenn euch jemand sieht, dann sieht er die Gerechtigkeit, die vor euch herläuft, und die Herrlichkeit Gottes, die den Zug beschließt. Das heißt, ihr seid eingehüllt. Ihr seid sichtbar. Für die unsichtbare Welt auf jeden Fall und für die sichtbare ganz oft auch. Wenn ihr einen Raum betretet, dann wird man euch das abspüren, wenn ihr so unterwegs seid, wie es hier drinnen steht. Und wenn du rufst, heißt es da, wird der Herr antworten, und wenn du schreist, sagt er, hier bin ich doch. Schrei doch nicht so, bin doch schon da. Und dann schreien wir nochmal, ich höre aber nichts. Nein. Wenn du rufst, ich bin da, sagt er. Und wenn du schreist, ich höre dich. Seine Gegenwart, mit dem Blick auf ihn, lässt er sich finden. Wir sind in seiner Gegenwart. Und wenn ich rufe, dann hört er mich. Und das ist seine Zusage an uns. Merkt ihr das? Das ist ein ganzer Packen voll Verheißungen, die kommen, wenn wir mit dem Hungrigen das Brot brechen und ihm ein Dach über dem Kopf geben. Gut, werdet ihr sagen, schön, danke, dass du uns das so mal vorgelesen hast, das ist prima. Das wissen wir schon alles. Die Stelle haben wir schon x-mal gelesen, da habe ich schon auf YouTube 50 Filmchen gehört oder gesehen oder wie auch immer. Ja, wissen tue ich das auch. Aber lebe ich es schon? Kann ich es umsetzen? Was bedeutet denn das für mich? Was bedeutet das für jeden Einzelnen von euch, wenn er das umsetzen will, was da drinnen steht? Jetzt geht's nämlich weiter. Nach diesen Verheißungen heißt es dann, wenn du in deiner Mitte niemand unterdrückst. Aha. Macht ihr alle nicht? Gut. Niemanden ein Joch auflegst. Macht ihr auch nicht? Gut. Wenn du aufhörst, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen und aufhörst mit bösem Reden, übler Verleugnung. Aha. Weiß nicht, wie es euch geht, ich mach da mal so. Ja, ich mühe mich. Bemühe mich. Aber das ist doch mal eine klare Ansage. Warum sage ich dem anderen, wie er gefälligst zu leben hat? Warum drücke ich ihm die Last auf und das Joch auf und sage ihm immer wieder, dass er es nicht richtig macht? Warum sage ich ihm nicht einfach, dass das Joch, dass er mit Jesus in das Joch schon eingespannt ist? Warum helfe ich ihm nicht? Fasten heißt, Unterdrückte aus der Gefangenschaft, aus der Unterjochung herauszuholen und die Fesseln zu lösen, habe ich vorhin erzählt, steht in Vers 6 von Jesaja 58. Warum schaffe ich das nicht? Warum schaffe ich es nicht, mit dieser üblen Nachrede besser umzugehen? Und ich zeige mit keinem Finger auf irgendjemand. Brauche ich nicht, brauche meinen Finger gar nicht dazu, das schaffe ich auch mit Worten. Ich kriege das ganz locker hin. Die Person weiß dann schon, auf wen ich gerade zeige. Aber hier heißt es, wenn du in deiner Mitte niemand unterdrückst, also darauf achtest, dass er in Freiheit leben kann, auch wenn er anders denkt und anders handelt, als du dir das vorstellst. Wenn du niemanden ein Joch auflegst, ja, wenn du endlich Buße tun würdest, ja, wenn du endlich, dann würdest du auch in die Freiheit kommen und dann würde es dir gut gehen. Also wenn du dieses Joch von ihm wegnimmst, wenn du aufhörst, verächtlich auf andere zu zeigen und zu sagen, naja, also, weiß auch nicht, die müsst auch nochmal einen Bibelkurs mitmachen oder die müsst jetzt auch nochmal in Schule gehen oder wie auch immer. Und wenn du aufhörst, böse zu reden, vor allem dann, wenn die Person gar nicht dabei ist. Dann gilt das, was wir vorhin gehört haben. Das kannst du tun. Und das ist mit das Schwierigste, was man tun kann und muss. Weil ich weiß, wie es da drin aussieht, in meinem Herzen. Und wisst ihr, jetzt komme ich zu diesem Vers, der mich damals ins Herz getroffen hat. Und den hat Luther so übersetzt. sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, steht da noch danach. Bei mir ist angekommen, wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt. Du kannst noch so viel gutes Brot auf dem Tisch haben. Wenn du dich abschottest und abschließt, was heißt denn das, den Hungrigen dein Herz finden lassen? Ich habe mich das gefragt. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn in meinem Herzen drin? Was kann der denn da drin finden? Will ich das überhaupt, dass der das findet? Also es gibt bestimmt ein paar ganz wunderbare Seiten in mir, in meinem Herzen. Die anderen wäre es gut, die verstecken wir ein bisschen. Aber weil die anderen Seiten auch noch da sind, mache ich mein Herz vielleicht gar nicht richtig auf, wenn überhaupt. Oder nur an so einer kleinen Stelle. Hier heißt es, wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt. Wer ist denn hungrig? Das heißt doch, nicht das Brot ist wichtig, sondern das, was in meinem Herzen drin ist, das ist wichtig. Das braucht der Hungrige. Das braucht der, der heute nicht satt geworden ist. Und wenn du die gebeugte Seele dann sättigst. Was ist in meinem Herzen? In meinem Herzen ist etwas an Lebensbrot. Und wir wissen alle, dass das nicht beim Bäcker gebacken wird, sondern dass es ein anderes Brot ist. Das, was wir fühlen, was wir denken, was wir wissen, was wir vertreten an Meinungen, wo wir uns draufstellen, was wir glauben, das ist das Lebensbrot, das hier drin ist. Und das kann mit Jesus sein und es kann auch was anderes sein. Andere haben ja auch Herzen, die Jesus nicht kennen. Und da haben die auch was im Herzen drin. Und manchmal ist das ganz toll, was die da drin haben. So Nächstenliebe, die wir manchmal gar nicht aufbringen, die haben andere Leute vielleicht viel mehr als wir. Ja? Aber was regiert in diesem Herzen? Und was ist das für ein Brot? Ist das ein Brot, das andere wirklich satt macht? Oder ist das ein Brot, das andere herausfordert und sagt, naja, aber wenn du nicht leistest und wenn du das nicht machst und jenes nicht machst, dann wirst du das sowieso nicht hinkriegen? Lassen wir andere unser Herz finden? Und dann kommt noch eine Verheißung, da danach. Dann wird nämlich dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Vorhin waren wir bei der Morgenröte, jetzt sind wir schon beim Mittag. Beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen. Seele bedeutet Nefesh und Nefesh bedeutet unser gesamtes Wesen. Wir sind eine Seele. Das ist unser gesamtes Wesen. Und er wird unsere Seele, also alle unsere Bedürftigkeit, wird er sättigen. An Orten der Dürre und deine Gebeine wird er stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und ein Wasserquell, dessen Wasser niemals versiegt. Ja, Herr, das hätte ich gern. Wo kann ich das kaufen? Kann man das im Internet bestellen? Kann man sich das reinpflanzen lassen, reinoperieren lassen? Habe ich nichts davon gefunden. Und nicht nur, weil Jesus damals noch keine OPs gemacht hat, sondern weil eine Herzensveränderung nichts ist, was man von außen machen kann. Sondern zu dieser Herzensveränderung gehört meine Entscheidung. Und da können wir vielleicht anknüpfen an den Kurs. Das war, glaube ich, auch so ein Satz in dem Kurs. Du kannst vieles nicht machen. Aber du kannst dich dafür entscheiden, dass Gott es in dir macht und in dir wirkt und dich stärkt. Und nun lasst uns den Text nochmal mit ganz anderen Augen angucken. Ah nee, so anders sind die Augen gar nicht. Lasst uns das beziehen auf Jesus. Wir sind ja schon weiter als Jesaja damals. Was ist denn das Brot des Lebens? Brich dem Hungrigen dein Brot. Also welches Brot hast du hier? Wo, wenn du dein Herz öffnest, welches Brot sieht dann der andere? Jesus, hoffentlich. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer mich kennt, wer mir folgt, der hat keinen Hunger mehr. Der hat immer genügend zu essen. Also brich doch dem Hungrigen dein Brot. Manchmal haben wir gar kein Brot. In armen Ländern hat man kein Brot. Verfolgte Christen haben manchmal kein Brot mehr. Was geben die den Menschen, damit sie Hoffnung haben, damit sie leben können, damit sie überleben können, auch ohne Brot? Sie geben das, was sie glauben. Machen übrigens auch Nicht-Christen, das weitergeben, was sie glauben. Aber was haben wir für einen Schatz? Und das ist das Brot des Lebens. Brich dem Hungrigen dein Brot. Erzähle ihm doch, wer ist denn das Brot des Lebens? Und warum ist denn Jesus das Brot des Lebens? Und warum kann Jesus das sagen? Und warum macht uns das satt? Weil das ein anderes Brot ist, das es in der Welt gibt. Das Brot, das wir essen täglich, das lässt uns irgendwann wieder Hunger haben. Aber das Brot von Jesus, wenn wir ihn täglich immer wieder sagen, ich brauche dich, ich brauche deine Gegenwart, ich brauche deine Würde und Wertschätzung, ich brauche es, dass du mich errettet hast und dass du mich immer wieder rausholst und dass du mir Kraft gibst. Ja, mit dem Brot kann man doch wunderbar leben. Das Brot des Lebens ist meine ganz persönliche Beziehung mit Gott. Ganz persönlich. Zur Vergebung und zur Erlösung und zur Gemeinschaft und zur Freiheit hier und im ewigen Leben. Das heißt, einen Notleidenden zu sättigen bedeutet nicht nur Essen zu geben, sondern die Speise für die Seele. Liebe, Geborgenheit, Annahme, Wertschätzung, Barmherzigkeit, Sanftmut, Geduld. Ihr könnt gerade so weitermachen. Ihr wisst, was alles dazu gehört. So, das Brot. Welches Brot finden die Leute hier? Jetzt heißt es noch, Obdachlose ins Haus führen. Wo ist in meinem Herzen irgendwie ein Haus oder so? Wo können wir Leute in ein Haus führen? Ja, du kannst ihnen das Gästezimmer anbieten und das Bett schön machen. Ganz wunderbar. Aber sie brauchen darüber hinaus ein anderes Haus. Wo habt ihr Zuhause gefunden? Wo ist euer Zuhause? In der Gemeinde ist euer Zuhause, ja? Aha, wo ist noch euer Zuhause? Wenn die Gemeinde nicht mehr ist morgen, wo ist dann dein Zuhause? Bei Jesus, genau, bei Gott. Der Vater sagt, ihr seid alle Zeit in meinem Vaterhaus willkommen. Ihr gehört doch in mein Vaterhaus. Hat er doch zu den zwei Söhnen auch gesagt. Der eine hat es nicht begriffen und der andere ist weggelaufen. Aber Gott sagt, alles, was meines ist deins. Komm doch ins Vaterhaus. Gott lädt uns ein in ein Vaterhaus. Das ist das Haus, wo man Obdachlose hinbringt. Das nennt man Mission, oder? Unter anderem. Was ist in meinem Herzen ein Zuhause? Ich habe mal mein Zuhause gesucht vor über 20 Jahren. In Berlin geboren, mit 6 Jahren weggezogen, von einem Ort zum anderen gezogen, im Schwabenland nie richtig angekommen und bei der Oma, die seit 30 Jahren jetzt schon tot ist, immer die Heimat in Berlin weitergesucht. Keine Heimat gefunden, bis ich dann irgendwann mal dachte, ich brauche jetzt eine Heimat. Ich brauche jetzt ein Zuhause. Und Gott sagt, egal. Du bist immer bei mir zu Hause, wo auch immer du bist bei mir zu Hause. Ist ja noch viel schöner. Der ist ja in mir zu Hause durch den Heiligen Geist. Er sagt ja, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich wohne in euch. Jesus selber wohnt, müsst ihr euch mal vorstellen, leibhaftig in unserem Körper. Wir haben Anteil an seiner Gottheit. Wir sind ein Tempel. Also er wohnt in uns und wir dürfen im Vaterhaus wohnen. Hammer, Hammer. Das ist das. Teil mit dem Hungrigen dein Herz. Gib ihm zu essen. Was ist denn deinem Herzen? Dazu muss aber erstmal klar sein. Ist das so bei euch? Ist denn das bei euch so? Oder müssen wir da noch ein bisschen nachjustieren? Ich glaube, wir müssen es immer wieder ein wenig nachjustieren, ein wenig schauen. Dann sollen wir noch die Nackten kleiden. So viele Nackte laufen jetzt hier nicht rum. Körperlich gesehen. Aber es laufen die Entkleideten rum, die Entwürdigten, die Entblößten, die Beschämten, denen man alles genommen hat. die haben nicht das Kleid an, das wir anhaben. Wir tragen ein neues Kleid. Siehe, alles ist neu geworden. Ein neues Kleid. Im Kolosser 3 heißt es, so zieht nun an, ne? Herzliche Barmherzigkeit. Da steht dann das Ganze, was man auch noch anziehen kann. Das ist auch wie Kleidung. Unser Wesen, unser, wie wir mit Leuten umgehen, das ist die Kleidung, die Jesus uns gegeben hat. Wir sind bekleidet mit Barmherzigkeit. Wir sind bekleidet mit Freundlichkeit, mit Güte. Wir sind bekleidet mit Wertschätzung. Wir sind bekleidet. Und diese Kleider dürfen wir weitergeben. Und das ist mehr als das teuerste, die Ohrkleid oder der beste maßgeschneiderte Anzug, den man sich kaufen kann. Das sind Kleider, die wir brauchen. Nicht bloß dastehen. Nicht entblößt und entwürdigt zu sein vor der Welt. Und die Welt kann das gut. Mit dem Finger zeigen und sagen, guck mal, der und die und das. Jesus selber hat uns Kleider angezogen. Gott zieht uns die Kleider an. Weiße Kleider. Kleider der Wiederherstellung. Kleider der Versöhnung. Kleider, die uns wertschätzen. Königskleider. Eigentlich zieht er uns Königskleider an. Er setzt uns nicht nur Kronen auf, er zieht uns Königskleider an. Wir gehören damit zu ihm. Alles, was meines, ist dein. Du gehörst doch zu meiner Familie. Jesus sagt, zu meiner Familie gehören die, die meinen Willen tun. Ja, wir gehören zu seiner Familie, denn glaubt auch, dass ihr auch die Sandalen anhabt wie der eine Sohn und den Ring und den Mantel kriegt, das neue Kleid. Das haben wir alles angezogen bekommen. Wir haben Buße getan, sind umgekehrt ins Vaterhaus und jetzt sind wir neu angezogen. Und das wünschen wir uns für alle anderen auch, dass sie diesen Weg finden mit neuen Kleidern, wenn sie im Vaterhaus ankommen und gespeist werden vom Brot des Lebens. Und jetzt komme ich noch zum Schwierigsten, für mich manchmal Schwierigsten, du sollst dich deinem Nächsten nicht entziehen. Deinem eigenen Fleisch und Blut nicht entziehen. Das gelingt bei Kindern ganz gut, wenn sie sich ordentlich entwickelt haben, dann muss man sich ihnen nicht entziehen. Das geht bei den Eltern, wenn man weit genug weg wohnt, dann geht das auch ab einem gewissen Alter ganz gut. Das geht nicht bei Beziehungen, die echt schwierig sind. Und das sind dann eben nicht nur Fleisch und Blut, sondern das ist dann eben auch alles andere, was wir so erleben. Aber hier heißt es, du sollst dich deinem Nächsten, du sollst dich deinem Fleisch und Blut nicht entziehen. Bedeutet doch, Frieden zu schaffen. Jetzt sind wir wieder bei den Friedensboten. Frieden zu schaffen. Wir waren mit Josef unterwegs in der Gemeindefreizeit und wir haben festgestellt, dass die Brüder alles andere als liebevoll mit Josef umgegangen sind und dass der allen Grund hatte, sauer zu sein. Und wir haben zum Schluss gesehen, dass es ein Weg ist, zur Versöhnung zu kommen. Das waren 6 Schritte. Unter anderem war dann irgendwann mal erstmal der Verschluss da. Dann macht man sich auf, dann guckt man mal nach, was ist da. Dann fängt man an zu vergeben. Dann gehört aber noch ein, ich weiß jetzt die Schritte nicht mehr ganz auswendig, bis wir zum Versöhnungsschritt kommen und man sich offenbaren kann, gehört ganz viel. Und Versöhnung ist schwierig, kann man nicht machen. Versöhnung kann man nicht machen. Vergeben kann man, das ist das, was ich tun kann. Dann ist es weg, dann trage ich es auch niemand mehr hinterher. Aber versöhnt zu sein, da gehören 2 dazu oder 3 oder 5. Und das kann man nicht machen. Und ich weiß nicht, ob ich letztes Mal auch schon von Soul Devotion erzählt habe, unsere ehemalige Jugendarbeit bei Kirche im Aufbruch. Es hat jetzt 10 Jahre gedauert, bis man sich wieder annähern konnte. 10 Jahre. Und sie sind wieder da und sie kommen wieder auf die Zeltstadt. Es gibt kein Soul Devotion mehr. Der Verein ist aufgelöst, es gibt's nicht mehr. Aber diese Menschen gibt es noch. Und diese Menschen, die haben sich verändert, so wie wir uns verändert haben. Das war wirklich schlimm damals. Und jetzt kann man wieder aufeinander zugehen. Und es kommen Menschen auf mich zu und sagen, Grit, es steht nichts mehr zwischen uns. Ich komme wieder. Und wisst ihr, das ist schön. Und trotzdem muss man vielleicht den einen oder anderen Satz schon nochmal darüber verlieren, was war oder nicht war oder was man hätte besser machen können. Wir können nicht unser Herz weitergeben, wenn wir unversöhnt sind. Dann geben wir vielleicht ein bisschen was weiter. Aber jeder, der mit uns zu tun hat, wird merken, dass da noch was ist. Ah ja, mir gegenüber tut sie jetzt so freundlich, aber mit dem dahinter hat sie echt noch Streit. Kann ich ihr glauben, dass die mich wirklich mag? Ja? Das sieht man da oben geschrieben auf der Stirn, ohne dass es draufsteht. Wenn Unversöhnlichkeit in uns ist und wir Streit mit jemand haben und nicht losgelassen haben, nicht vergeben haben, dann können wir unser Herz nicht richtig teilen. Das geht nicht. Und es tut uns auch nicht gut. Es kostet nämlich ganz viel Kraft. Ja. Deswegen ist es gut, sich hier den Frieden Gottes geben zu lassen. Das, was ich tun kann, ich kann vergeben und dann zu warten, ob Versöhnung möglich ist, das ist das, was wir tun können. Und wenn der andere dann nicht will, dann macht es aber unser Herz nicht mehr bitter. Ja? Vielleicht denkt ihr jetzt, oh Mann, was für ein Anspruch, was ich alles tun muss und bedenken muss und überhaupt und außerdem, schaffe ich nicht. Habe schon immer gewusst, das ist so wie diese Bergpredigt, wo dann steht, glückselig sind die Frieden schaffen und die so und so sind und so und so sind, schaffe ich nicht, kriege ich nicht hin. Aber wenn wir danach gucken, dass wir all das, was wir aus unserem Herzen weitergeben sollen, gar nicht selber produzieren müssen und gar nicht selber machen müssen, sondern dass wir das Geschenk kriegen, dann ist das doch ganz einfach, oder? Also das Brot kann ich mir abholen, das ist Jesus. Und ins Vaterhaus kann ich auch gehen. Ich muss kein Vaterhaus bauen, damit andere da rein können. Ich muss auch keine Kleider stricken oder nähen, damit andere schöne Kleider haben. Das hat alles Jesus schon getan. Das heißt also, ich muss gar nichts machen, außer zu Gott zu gehen und zu sagen, hier bin ich. Füll du mein Herz. Und jetzt sind wir wieder bei der Entscheidung. Aber dafür muss ich mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden. Und leider ist es nicht eine Entscheidung, die ich einmal treffe und dann 50 Jahre nicht mehr, sondern das ist eine Entscheidung, die ich in jeder Situation neu treffen muss. Vor allem, wenn sie mir wieder auffällt. Ach ja, Grit, jetzt kamst du wieder zu kurz gekommen vor und alle anderen können es besser und haben mehr und du leidest schon wieder. Und dann sagt Gott, du hast doch alles durch mich. Und dann muss ich mich dran erinnern. Das heißt nicht, dass es mir wieder wegrutschen darf, aber ich muss mich dran erinnern. Aber es kommt von Gott. Wer sättigt mich? Wer sättigt meinen Durst nach Liebe, Anerkennung und Geborgenheit? Wer gibt mir meine Würde? Das muss ich doch nicht selber machen. Und wessen Herz darf ich denn finden? Wessen Herz darf ich denn finden? Ich darf das Herz Gottes finden. Am Vaterherzen sein. Johannes 17 ist so eine Lieblingsstelle gerade wieder von mir, wo Jesus sagt, ich gebe dir die meinen von hier. Und so wie wir Beziehung pflegen, so sollst du auch mit den meinen Beziehung pflegen. Das, was die haben an Herrlichkeit, das sollen die auch haben. Also wir brauchen eigentlich nur an das Vaterherz zu gehen, um genau das zu kriegen, was wir brauchen. Und dann ist es ein einfaches, brich das Brot mit dem anderen und erzähle einfach weiter, wie es dir geht. Erzähle einfach weiter, wovon du lebst. Ja, du lebst auch vom Brot vom Bäcker und es gibt wunderbare Brote, aber du lebst vor allem vom Brot des Lebens. Ja. Ja. Er ist das Brot des Lebens, das uns die Zuwendung, den Frieden, Geborgenheit, das Gesehen und Geachtet werden und die ganze Liebe eines Vaters vermittelt. Das macht satt. Was hat das mit Leben wagen zu tun? Traue ich mich? Traue ich mich, und ich komme zum Kernsatz, für mich zum Kernsatz zurück, den Nächsten mein Herz finden zu lassen? Oder sage, es geht denen gar nichts an? Traue ich mich, mein Herz zu öffnen, damit andere sehen können, von was ich wirklich lebe? Traue ich mich? Das heißt nicht, dass ich es überall machen muss. Bitte öffnet euch nicht einfach so überall und gebt euer Herz preis, weil Menschen können dann drauf rumtrampeln. Aber da, wo ihr es spürt, ist es vielleicht eine Geste, ein liebes Wort, ein Blick an der Kasse beim Aldi. Vielen Dank Ihnen auch noch einen schönen Tag. Da, wo ihr könnt, öffnet euer Herz und lasst die Menschen das finden, was drin ist. Und das hat was mit Leben wagen zu tun. Wage ich es, dieses Leben zu leben? Und ich gestehe ein, ich habe mich entschlossen, schon vor vielen Jahren dieses Leben leben zu wollen. Und ich scheitere immer wieder. Ich scheitere immer wieder. Erst vorgestern, wir haben ein Konfi-Camp oben auf der Nordalb. Und dann kam ein ganz aufgeregter Pfarrer zu uns und sagte, ich brauche schnell ein Telefon. Hier oben hat man ja keine Verbindung. Ich brauche ganz schnell ein Telefon. Da hat sich jemand die Mistgabel ins Auge gerammt. 13-jähriger Junge. Die haben Mistgabelwerfen gemacht und die Mistgabel ist abgegangen und er wollte die wieder reparieren. Die ist ihm nicht ins Auge geflogen. Er wollte sie reparieren, hat sich wahrscheinlich nur den Stiel ans Auge. Auf jeden Fall sagt er, der sieht auf dem Auge nichts mehr. Der war sowas von aufgeregt und überhaupt. Und ich dachte nur, okay. Dann bin ich mitgegangen, habe ihm mein Telefon zur Verfügung gestellt. Die Ärztin hat angerufen. In der Augenklinik in Ulm ist gar niemand rangegangen. Es muss man bei Notfällen auch nicht. Man muss nicht in der Unfallklinik bei Notfällen ans Telefon gehen. Dann hat sie die Rettungsstelle angerufen. Dann hat er gesagt, ja, wir schicken den RTW und die Mutter muss jetzt aus Heidenheim kommen, damit die da mitfahren kann, weil der Junge erst 13 ist und so weiter. Und dann sagte der Jugendreferent, ja, wir können ja nichts anderes machen, als jetzt auf der RTW warten. Könnt ihr euch vorstellen, was in meinem Herz drin war? Doch, da kann man was machen. Man könnte beten. Was hat die Grit gesagt? Nix, hat sie gesagt. Weil ich gedacht habe, bin hier gar nicht zuständig. Da eine Ärztin, da der Jugendreferent, da der Pfarrer. Und ich denke, also wenn ihr sagt, man kann nichts machen, sag ich mal nix. Ich weiß inzwischen, dass das ein Fehler war, dass das nicht gut war. Und dann ist man auseinandergegangen, hat auf den RTW gewartet und ich bin nach vorne ins Haupthaus und habe gesagt, so Herr, ich bin feige, ich weiß. Ich hätte jetzt sagen können, doch, wir können beten und wir gehen jetzt zu dem Jungen und beten, dass der wieder sehen kann. Habe ich nicht gemacht. Ich bin feige. Ja, ich bin auch manchmal feige. Und dann bin ich aber zurückgelaufen und habe gesagt, Herr, du kannst trotzdem. Ich bitte dich jetzt, dass der Junge wieder anfängt zu sehen und dass der RTW nachher wieder wegfährt, ohne den Jungen mitzunehmen. Habe ich daran geglaubt? Nö. Nicht wirklich. Also doch. Man soll ja dran glauben und man darf ja beten. Aber versteht ihr mich irgendwie? Könnt ihr mich irgendwie verstehen? 5 Minuten später kam der Pfarrer nach vorne. Ich brauche noch mal ihr Telefon, hat er gesagt. Ich muss die Mutter anrufen. Sag ich, warum denn? Ja, der Junge sieht wieder. Also der fängt wieder an zu sehen. Und ich sag, ja, ich habe auch dafür gebetet. So mutig war ich dann. Dann guckt er mich an und macht nur so. Ich denke, warum habe ich ihm vorher nichts gesagt? Ja, ich habe mich nicht getraut. Ja, und dann kam der RTW und der fuhr wieder und irgendwann kam der Pfarrer mit der Mutter und dem Jungen dann ins Foyer. Also der ist nicht mit dem RTW weggefahren. Ja? Ich finde das klasse. Hat die Grit wieder was gelernt? Nächstes Mal wird sie sagen, doch, wir können was tun. Aber... Man muss nicht immer alles preisgeben, was im Herzen ist. Doch, sowas schon, wenn Gott einen auffordert. Leben wagen bedeutet, und ich komme zum Schluss, das Wagnis eingehen, Jesus kennenzulernen, und zwar täglich, sich mit dem eigenen Leben ihm anzuvertrauen und dann dieses Leben mit dem Nächsten zu teilen. Denn dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und ein Wasserquell, dessen Wasser niemals versiegt. Und dann heißt es noch, uns soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist. Und wirst Grund legen, der für und für bleibe und sollst heißen, der die Lücken verzäunt und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. Das ist auch noch Verheißung. Und es soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist. Und einen Grund wirst du legen, der für und für bleibt. Und du sollst heißen, der die Lücken verzäunt und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. Wenn du den anderen dein Herz finden lässt, werden Menschen wiederhergestellt. Nicht nur du erfährst Heilung, sondern Menschen werden hergestellt. Das, was wüst gelegen ist, wird wieder aufgebaut. Und das sind nicht nur Menschen, sondern das ist das, was Menschen miteinander auch ausmacht und was sie miteinander leben. Gehen wir dieses Wagnis ein? Jesus, wir sind hier, weil du gesagt hast, du bist der, der uns mit allem versorgt. Du bist der, der uns mit allem ausstattet. Und du hast deine Jünger damals losgeschickt und hast gesagt, ich gebe euch die Vollmacht und die Autorität, dass ihr Kranke heilt und Dämonen austreibt, dass ihr auf giftige Schlangen tretet. Ich sende euch aus, aber ich gebe euch alles, was ihr braucht, dazu mit. Ihr braucht nichts als euch selber. Und ihr nehmt meinen Frieden mit und da, wo der Frieden willkommen ist, da wird er bleiben und da, wo er nicht willkommen ist, wird er wieder gehen. Herr, was haben wir zu verlieren, wenn wir sagen, wir wagen es, mit dir zu gehen? Wir wagen es, in deinem Auftrag durch diese Welt zu gehen. Ob wir es mit Worten tun oder mit Taten, wir wagen es, dass Menschen in der Lage sein dürfen, unser Herz zu lesen. Wo wir herkommen, für wen wir unterwegs sind und was unser Leben ausmacht und wer uns satt macht. Und danke, dass du mit uns gehst und dass du uns so viel Verheißung geschenkt hast, dass wir nicht alleine sind, sondern dass deine Gerechtigkeit vorausgeht und deine Herrlichkeit unseren Zug beschließt. Wir ehren deinen Namen und bitten dich für ganz viel Kraft und Mut für jeden neuen Tag, für jede neue Situation. Dir allein sei alle Ehre. Amen.